Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Und alles wird zu Asche. Eine friedliche Kleinstadt, eine Familie, die dachte, das Glück gefunden zu haben, ein junger Mann, der Großes vorgaukelt und das Niederste will. Von Miguel Helm. Gabriel Frey war ein sehr attraktiver Mann. Er war 1,84 Meter groß, muskulös, hatte dichtes dunkles Haar und trug gern Markenklamotten von Hugo Boss und Bogner. Er wohnte in Rupperswil, einem Dorf mit 5000 Einwohnern und einer Zuckermühle, wenige Kilometer von Aarau entfernt. In seiner Freizeit trainierte er die C-Jugend der Seetal Selection, in der einige der besten 12- bis 14-Jährigen aus dem Schweizer Kanton Aargau spielten. Er galt als engagiert und ehrgeizig. Seine Eltern waren angesehene Leute, mit viel Geld. Im Winter fuhren die Freys in Österreich Ski, im Sommer flogen sie nach Florida. Der Vater war ein Ingenieur mit Diplom von der ETH Zürich, die Mutter Hausfrau. Gabriel und seinem 2 Jahre älteren Bruder bläute sie ein, seid anständig, seid ehrlich und leistet was. Der Bruder leistete wenig, ständig war etwas mit ihm, Verweis von der Schule, Zoff mit den Eltern. Mit Gabriel hingegen gab es nie Zoff, er hörte Beethoven. In der Schule war er immer top, ein Musterknabe. Gabriel sei sehr einfühlsam gewesen, sagte seine Mutter später. Bei kitschigen Filmen musste er weinen. Als Gabriel Frey 28 Jahre alt war, starb sein Vater an einem Herzinfarkt. Mit 32 Jahren lebte er immer noch zu Hause, in einem Zimmer, oben, in dem Einfamilienhaus mit dem roten Dach, das er sich mit seiner Mami teilte, wie er sie nannte. Im Restaurant oder auf dem Jahrmarkt hielten die beiden Händchen. Seine Mutter glaubte, er promoviere an der Universität Bern in Geschichte. Tatsächlich saß Gabriel Frey den ganzen Tag im Starbucks in Aarau und trank Kaffee. Oder er ging nach nebenan ins Fitnessstudio Step by Step, wo der Besitzer ihn Handyman nannte, weil er andauernd auf sein Telefon starrte. Frey fiel es schwer, anderen Menschen in die Augen zu sehen. Er hielt sich für einen absoluten Versager. Er hatte immer Arzt werden wollen, am liebsten Notfallmediziner wegen des Ansehens. Aber er bestand den Aufnahmetest für das Studium nicht. Er fing an, Jura zu studieren. Architektur, Zahnmedizin, Geschichte, immer bloß ein paar Wochen, dann brach er ab. Entweder er hatte recht schnell keine Lust mehr oder er fiel durch die Prüfungen. An seinem Computer stellte er sich Zeugnisse aus – Bachelor of Science, Master of Science. Unterzeichnet vom Rektor und dem Dekan der Universität Luzern. Er druckte die Zeugnisse aus und überreichte sie seiner Mutter. Sie zahlte seinen Lebensunterhalt. Aber die Ersparnisse des toten Vaters waren fast aufgebraucht. Sogar die jährliche Reise nach Florida wollte die Mutter ausfallen lassen. Sie solle sich keine Sorgen machen, sagte Gabriel ihr. In ein paar Monaten würde er ein Einkommen haben. Frey brauchte also Geld. Aber woher? Er habe an Criminal Minds denken müssen, würde er später sagen, eine Krimiserie, die er gern sah. Von einer Erpressung fantasierte er. Von 50.000 Franken Lösegeld, von reichen Familien und vor allem von Kindern als Geiseln. Sie lernten sich in der Schulzeit kennen. Georg war mit ihrem Bruder befreundet und oft bei ihrer Familie zu Besuch. Schnell verliebte er sich in sie, in Rita, dieses wunderschöne Mädchen mit dem blonden Haar. Im Konfirmationslager übernachtete sie im Zimmer nebenan. Georg stellte sich vor, dass hinter der dünnen Zimmerwand ein Engel schlief. So beschrieb er es später. Wenn Rita damals mit ihm sprach oder ihn bloß ansah, glaubte er, sie empfinde das Gleiche für ihn wie er für sie. Rita war schüchtern. Auf Partys fand man sie selten. Er war eine Rampensau, tanzte Breakdance, zauberte, spielte Theater. Mit einem Freund drehte Georg Filme im Super-8-Format. Er schrieb eine kleine Filmszene. Auf einer Parkbank am Waldrand sollten ein Junge und ein Mädchen sitzen und sich küssen. Er wollte der Junge sein. Rita ließ sich drauf ein und sie küssten sich, aber das war's. Sie hatte kein Interesse an ihm. Seine erste große Liebe. Nach der Schule verloren sie den Kontakt. Er gründete eine Familie. Sie auch. Mehr als 25 Jahre später, im Winter 2009, trafen sich Georg Metger und Rita Mahler zufällig wieder in einer Hundeschule. Sie unterhielten sich und irgendwann erwähnte Rita Mahler, dass sie sich vom Vater ihrer zwei Söhne getrennt habe. Georg Metger wohnte noch mit seiner Frau zusammen, aber auch seine Ehe lief auf ihr Ende zu. Ein paar Tage später gingen sie im Wald mit ihrem Hunden, einem Havaneser und einem Bichon spazieren. Am Ende des Spaziergangs sagte er, weißt du was? Ich küsse dich jetzt einfach. Wenn er heute davon erzählt, dieser kleine, freundliche Mann von 54 Jahren mit dem Bärtchen unter der Lippe, blitzt ein Lächeln in seinem Gesicht auf, als wäre er immer noch stolz, damals seinen ganzen Mut zusammengenommen zu haben. Georg und Rita wurden ein Paar. Häufig war er bei ihr in ihrer weiß getünchten Doppelhaushälfte in Spitzbirli, einem Viertel in Rupperswil mit vielen kleinen Häusern, umgeben von Kühen und Feldern am Rande des Niederlenzer Walds. Mit ihren beiden Söhnen habe er sich gut verstanden, sagt Metger. Mark, der Ältere, war 19 Jahre alt, ein Modefan, bewundert von seinen Mitschülern. Er wollte eine Ausbildung im Einzelhandel machen, danach Führungskraft werden. Seine Freundin Karina war 2 Jahre älter als er und wollte bald eine Tanzausbildung in New York beginnen. Marks kleiner Bruder Laurin war 13 Jahre alt, ein begabter Fußballer mit ebenmäßigen Gesichtszügen und strahlend blauen Augen, nachdem sich die Mädchen umdrehten. Doch Laurin habe noch nicht verstanden, warum sie hinter seinem Rücken tuschelten, sagt Georg Metger heute. Er sei noch ganz Kind gewesen. In seinem hellgrün gestrichenen Kinderzimmer stapelten sich Lego-Figuren, an einer Wand hing ein Poster des Fußballvereins Manchester United. Der 21. Dezember 2015 war ein Montag. Georg kochte wie jeden Morgen für Rita einen Milchkaffee. Laurin, Mark und Karina schliefen noch. Auch Rita lag noch im Bett und suchte auf dem Smartphone nach Weihnachtsgeschenken. Laurin wünschte sich neue Fußballschuhe. Es war gegen 7.30 Uhr. Draußen war es noch dunkel. In den Vorgärten des Spitzbirlis leuchteten Rentiere und blinkten Weihnachtsmänner. Georg gab Rita einen Kuss, dann stieg er in seinen weißen VW Tiguan und fuhr nach Aarau zu einer Sitzung der Aargauischen Kantonalbank, für die er als Niederlassungsleiter arbeitete. Auf der Fahrt, kaum länger als 10 Minuten, habe er sich Gedanken über Silvester gemacht, erinnert sich Metger. Er wollte gern Jakobsmuscheln braten und auf einer Avocado-Mousse servieren. Um 11.40 Uhr, Metger war längst in seinem Büro in der Bank, klingelte sein Telefon. Ritas Vater rief an. Kurz darauf raste Metger die wenigen Kilometer zurück nach Rupperswil. Viel zu schnell, Tempolimit 80 Kilometer, aber das war ihm jetzt egal. Ritas Haus brenne, hatte der Vater gesagt. Von Ambulanz und Feuerwehr hatte er gesprochen. Als er im Spitzbirli ankam, sah Metger schwarzen Rauch in den Himmel steigen. Vor Ritas Haus drängte sich eine Schar von Menschen, Nachbarn, Sanitäter, Feuerwehrleute, Polizisten, Frauen und Männer mit Kameras und Mikrofonen. Metger wollte vor, zum Haus, zu Rita und den Kindern, aber da waren Absperrbänder. Was ist passiert, habe er einen Polizisten gefragt, erinnert sich Metger. Was denken Sie denn, was passiert ist, sagte der Polizist. 2 Sanitäter kamen aus dem Haus. Die Bahre, die sie trugen, war leer. Metke entdeckte Ritas Eltern, die in ihrem Auto saßen. Die Mutter hatte Tränen in den Augen. Metke wollte zu ihr, aber ein Polizist hielt ihn auf. Er sollte mit aufs Polizeikommando in Aarau. Auf der Fahrt dorthin sagte ein Beamter, es war Absicht, dann es war menschlicher Wille, dann es war ein Verbrechen. Da habe ich begriffen, dass Rita, Laurin, Mark und Karina ermordet worden sind, sagt Georg Metke. Auf dem Polizeikommando musste er sein Handy abgeben und sich ausziehen. Die Beamten gaben ihm Plastikschuhe und eine Jogginghose ohne Bändel. Seine Hände und Fingernägel wurden auf Rußspuren untersucht. Stundenlang vernahmen ihn die Ermittler. Minutiös sollte Metke berichten, was er am Vormittag gemacht habe. Erst gegen Mitternacht wurde er entlassen. Über die Ermittlungen erfuhr man in den Tagen und Wochen nach der Tat wenig. Die Ermittler schwiegen, und so fingen die Schweizer Medien an zu spekulieren über die Rätselmorde von Rupperswil. Waren es alkoholisierte Jugendliche? War es eine Bande aus Osteuropa? Kriminaltouristen? Ein ehemaliger Kommissar sagte der Aargauer Zeitung, es besteht eine große Chance, dass Täter und Opfer sich gekannt haben. Journalisten der Zeitung Blick fragten den Vater von Rita Mahler, ob es nicht rätselhaft sei, dass ausgerechnet zum Zeitpunkt, als Ritas Freund das Haus verließ, die Täter erschienen. Ein Nachbar sagte den Reportern, Georg Metke und Rita Mahler hätten Streit gehabt. Es heiße, sie hätten sich eine Woche vor der Tat getrennt. Metke dementierte das. Die Pressekonferenz am 18. Februar 2016 fand in einem Saal mit Laminatboden und grauen Wänden in Schafisheim statt, 3 Kilometer vom Tatort entfernt. Fast 2 Monate waren seit der Tat vergangen. Mehr als ein Dutzend Journalisten tippten auf ihren Laptops, richteten ihre Kameras und Mikrofone, als aus einer kleinen Tür Barbara Loppacher und die Ermittler traten. Loppacher war 41 Jahre alt, Doktorin der Rechtswissenschaft und seit 4 Jahren Chefin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. Sie trug das blonde Haar schulterlang und um ihren Hals eine dünne, leicht glitzernde Silberkette. An einem langen, rotbraunen Tisch nahmen sie und die Kriminalpolizisten Platz. Sie hatten viel versucht in den vergangenen Wochen. Eine Sonderkommission mit 40 Ermittlern, Forensikern und Analysten war eingerichtet worden. Profiler aus der Schweiz und Deutschland hatten den Fall analysiert. Die Ermittler waren 250 Hinweisen nachgegangen, hatten 110 Menschen aus dem Umfeld der Opfer befragt. Sie hatten Georg Metkes Mails, sein Handy und den Festnetzanschluss rund um die Uhr überwacht, seine Banküberweisungen analysiert, Telefonate aufgezeichnet und transkribiert. Sogar einen GPS-Sender hatten sie heimlich an seinem Auto angebracht, wie Metke erst später erfuhr. Doch all das hatte die Ermittler keinen einzigen Schritt weitergebracht. Sie hatten zwar die DNA-Spuren und Fingerabdrücke des Täters am Tatort sicherstellen können, doch mit denen von Metke stimmten diese nicht überein und auch sonst ergaben sie keinen Treffer im Polizeicomputer. Loppacher hatte also wohl kaum eine andere Wahl, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Ein Beamer strahlte auf eine Leinwand. Ein Satellitenbild erschien, Rupperswil und die benachbarten Dörfer von oben. Darüber stand Situation 21. Dezember 2015. Was Sie auf der aufgelegten Folie sehen, ist teilweise bereits bekannt, sagte Loppacher. Um 9.51 Uhr hatte Rita Mahler an einem Automaten der Hypothekarbank in Rupperswil 9.850 Franken abgehoben. Um 10.10 Uhr hatte sie an einem Schalter der Aargauischen Kantonalbank in Wildeck gestanden und 1.000 Euro in 10 100-Euro-Scheinen abgehoben. Eine Überwachungskamera hatte sie aufgenommen. Das Foto wurde eingeblendet. Rita Mahlers Haare waren hastig zusammengebunden. Einige Strähnen standen zerzaust ab, die Lippen waren zusammengepresst. »Ist Ihnen jemand aufgefallen, der nach dem 21. Dezember 2015 ungewöhnlich viel Geld ausgegeben hat?«, fragte Barbara Loppacher in die Kameras. Als alles vorbei war, packte er seine Strickjacke in den Rucksack, eröffnete die Haustür und lief im T-Shirt nach draußen, bog rechts ab, lief weiter. Ein gelber Lieferwagen fuhr an ihm vorbei. Er drehte sich nach dem Wagen um. Dann sah er den dunklen Rauch am Himmel. So erzählte er es später. Es war gegen 11.30 Uhr. Als er bei sich zu Hause ankam, schaltete Gabriel Frey den Flugmodus seines Handys aus. Seine Mutter saß in der Küche und aß. Er sei an der Uni gewesen, sagte er, aber ihm sei kalt geworden. Er habe seine Jacke vergessen, deswegen sei er wieder da. Er ging ins Badezimmer und duschte. Danach legte er sich auf sein Bett. Später hörte er die Sirenen der Polizei und der Feuerwehr. Sein Handy zeigte Push-Nachrichten an, der Brand. An diesem oder einem der nächsten Tage übermalte Frey Blutflecken auf seinem Rucksack mit einem schwarzen Filzstift und brachte 6 leere PET-Flaschen zur Sammelstelle des Supermarkts Coop. Seine Boss-Sneaker warf er in den Müll. Am Abend fuhr er mit 2 Freunden nach Zürich, Dinner in einem Steakhouse nahe dem Paradeplatz im Zentrum der Stadt. Einer der Freunde kannte eine gewisse Carina Biel sehr gut. Er war in Sorge um sie, telefonierte die ganze Zeit, aber Carina erreichte er nicht. Der Freund weinte und fuhr nach Hause. Frey und der andere Freund gingen ins Casino. Sie spielten Blackjack. In den nächsten Wochen gab Frey ungewöhnlich viel Geld aus. Er bezahlte die Gebühr für seine Lebensversicherung, Tierarztrechnungen, Handyrechnungen. Er kaufte ein neues iPhone für 489 Franken und eine Skijacke sowie 2 Mützen von Bogner für 2288 Franken. Seiner Mutter schenkte er zu ihrem Geburtstag eine Reise nach Paris im Wert von 2500 Franken und im Zürcher Luxuskaufhaus Globus kaufte er ein schwarzes Notizbuch. Darin trug er fein säuberlich die Namen von 11 Jungen ein. Er hatte sie über Google gefunden. C-Junioren, D-Junioren, FC Solothurn, Young Boys Bern. Zwischen 11 und 15 Jahren waren sie. Er druckte Fotos von ihnen aus und klebte sie in das schwarze Notizbuch. Einmal rief er sogar bei einer der Familien an, sagte, er habe sich verwählt und legte wieder auf. Er wollte alles über die Jungen herausfinden, Schule, Stundenplan, Wohnort. Genauso wie er es bei Laurin getan hatte. Dass er pädophil ist, war Gabriel Frey schon als Jugendlichem klar geworden. Es fing damit an, dass er in seinen Träumen mit einem Jungen zusammenlebte und Urlaub mit ihm machte. Später lud er sich Kinderpornos aus dem Internet. 16.629 Fotos und 1.321 Videos, meist von Jungs im Alter zwischen 10 und 12 Jahren, sollten die Ermittler bei ihm finden. Laurin Mahler war er zufällig begegnet. Im März 2015, als er gerade mit seinen beiden Huskies durch das Spitzbirli-Quartier spazierte, sah er ihn das erste Mal. Diesen Jungen, der ihn verhext habe, wie Frey dem Gerichtspsychiater später erzählte. Wenn er ihn gesehen habe, habe er einen Flash gehabt, ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Sollte er tatsächlich Geiseln nehmen, dann könnte es doch die Familie dieses Jungen sein, habe er damals überlegt. Er beobachtete den Jungen. Und es dauerte nicht lange, bis er herausfand, dass er zu Fuß nur 6 Minuten entfernt von ihm in der Lenzhardtstraße wohnte, und er fand heraus, wie der Junge und seine Mutter hießen. Frei wurde immer unruhiger. Einmal ging er in den Wald und schrie ganz laut. Er googelte Rita Mahler, Laurin Mahler, Schulklassen Rupperswil, Stundenplan 6a Rupperswil. Er fand heraus, dass Laurin die Kreisschule Buxrohr besuchte. Im November 2015 packte er die Utensilien, die er sich besorgt hatte, in seinen schwarzen Rucksack. Ein 30 cm langes Küchenmesser mit schwarzem Griff und glattem Schliff, schwarze Kabelbinder, silberfarbenes Panzertape, 6 PET-Flaschen Fackelöl und 6 Spielzeug aus dem Erotikmarktbuchs. Ungefähr 10-mal lief Frei in den nächsten Wochen mit dem gepackten Rucksack vor das Haus der Familie Mahler. 10-mal drehte er wieder um. Am 20. Dezember 2015, dem Tag, bevor Georg Mettger früh morgens das Haus verließ, saß Gabriel vor seinem MacBook Pro. Er öffnete Word und schrieb einen Text, den er mit dem Briefkopf der Kreisschule Buxrohr versah. Dann erstellte er eine Visitenkarte, Dr. Sebastian Meyer, Schulpsychologe, und druckte alles aus. Am nächsten Tag ging er zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aus dem Haus, um mit seinen beiden Huskies Gassi zu gehen. So gab Frei es später bei der Polizei zu Protokoll. Vor dem Haus der Malers stand ein weißer VW Tiguan. Als er 45 Minuten später von seinem Spaziergang zurückkam, stand das Auto immer noch da. Er brachte die Hunde nach Hause, fütterte sie. Dann setzte er sich den schwarzen Rucksack auf. Er müsse Bücher zurückbringen, erzählte er der Mutter. Sich selbst sagte er, heute mache ich es. Er lief noch eine Runde. Der VW Tiguan war verschwunden. Sein iPhone war im Flugmodus. Gegen 8 Uhr klingelte er. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Rita Mahler öffnete. Frei zeigte ihr den Brief und die Visitenkarten. Dr. Sebastian Meyer sei sein Name, sagte Frei, er sei Schulpsychologe. Ein Mädchen sei bis zum Suizid gemobbt worden und Laurin solle daran beteiligt gewesen sein. Rita Mahler bat ihn herein. Glaubt man dem, was Gabriel Frei später bei der Polizei aussagte, lief es danach folgendermaßen ab. Mahler und er setzten sich an einen Tisch im Esszimmer, sprachen 20 Minuten miteinander, dann weckte Mahler ihren Sohn Laurin. Während sich seine Mutter oben im Badezimmer im ersten Stock fertig machte, lief Laurin die Treppe nach unten und setzte sich, barfuß und mit einem Sport-T-Shirt bekleidet, zu Frei an den Tisch. Er wisse von nichts, sagte Laurin. Er könne sich auch nicht vorstellen, wer das Mädchen gemobbt habe, wie es denn geheißen habe. Das dürfe er nicht sagen, meinte Frei. Als sie aufstanden, holte er das 30 cm lange Küchenmesser aus seinem Rucksack und hielt es Laurin von hinten an die Kehle. Gemeinsam stiegen sie die Treppe hinauf nach oben. Laurin, auf dessen Brust das Messer saß, ging voraus. Seine Hände waren mit schwarzem Kabelbinder zusammengebunden. »Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder?« soll Rita Mahler gesagt haben, als sie die beiden sah. Mark und Carina lagen noch im Bett, oben in seinem Zimmer im Dachgeschoss. Rita Mahler fesselte die beiden mit Kabelbindern, so wie Frei es ihr befohlen hatte. Dann nahm er allen ihr Handy weg und klebte Klebeband auf ihren Mund. »Es geht um Geld«, sagte er zu Rita Mahler. »Heb Geld ab, bring es mir, dann ist alles vorbei.« Kurz darauf klingelte es unten an der Tür. Die Nachbarin wollte den Hund der Familie holen. Sie solle nach unten gehen, sagte Frei zu Rita Mahler. Alles sei in Ordnung. Sie sehe müde aus, sagte die Nachbarin zu Mahler. Dann nahm sie den Hund und ging. Wenig später setzte sich Mahler in ihr Auto und fuhr los. In der Küche hatte Frei zuvor mit dem Handy ein Foto von ihr gemacht. Das werde er einem Komplizen bei der Bank schicken, hatte er Mahler gesagt. offensichtlich um ihr Angst einzujagen und zu verhindern, dass sie die Polizei alarmieren würde. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis Rita Mahler wiederkam. Sie gab frei die 9.850 Franken und 1.000 Euro, die sie bei zwei verschiedenen Banken abgehoben hatte. Dann fesselte frei auch sie. Die Hände auf dem Rücken lag Mahler auf dem Bett in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock. Frei holte das Sexspielzeug aus seinem Rucksack. Er solle sich Stulpen und ein Fußballtrikot anziehen, mehr nicht, sagte Frei zu Laurin in dessen Kinderzimmer. Mit seinem Handy filmte Gabriel Frei, was er dann mit dem Jungen tat. Danach überraschte ihn Mark auf der Treppe, die vom Dachgeschoss in den ersten Stock führte. Er hatte sich von seinen Fesseln lösen können. Frei hielt das 30 Zentimeter lange Messer in der Hand und scheuchte Mark wieder die Treppe hoch, zurück in sein Zimmer. Dann schnitt Gabriel Frei ihm die Kehle durch. Auch Rita und Laurin Mahler sowie Carina Biel tötete er auf diese Weise. Bevor er das Haus verließ, leerte Frei die Flaschen Fackelöl aus über der Couch, dem Bett, dem Schrank. Er warf Kleider auf die Leichen und übergoss auch sie. Mit einem elektrischen Anzünder steckte er alles an. Bis heute weiß man nicht viel über die Ermittlungen der Schweizer Polizei. Die Beamten geben öffentlich keine Auskunft darüber, wie sie Gabriel Frei auf die Spur gekommen sind. Man wolle keine Ermittlungsmethoden offenlegen, sagen sie. Laut einem Bericht der Zeitung Blick sollen die Ermittler allerdings Unterstützung vom Internetkonzern Google bekommen haben. Wer hatte vor der Tat nach der Familie Mahler im Internet gesucht, wollten die Beamten demnach wissen. Google soll ihnen die IP-Adressen geliefert haben, darunter auch die von Gabriel Frei. Nun überprüften die Ermittler auch Freis Handynummer. Sie fanden heraus, dass sich sein Handy an den Vormittagen vor dem 21. Dezember in der Nähe der Lenzhardtstraße befunden hatte, nur merkwürdigerweise am Tattag selbst nicht. Die Internetrecherchen, das Handy, das waren Indizien. Aber der Staatsanwältin Barbara Loppacher und den Ermittlern fehlten Beweise. Dann kamen sie auf eine Idee und stellten Gabriel Frei eine Falle. Verkehrskontrolle, Alkoholtest. Am 11. Mai 2016 hielt die Polizei ihn an. Gabriel Frei blies in ein Röhrchen und hinterließ seine DNA. Dann ließen die Beamten ihn weiterfahren, so berichtet es der Blick. Das Ergebnis des DNA-Tests war eindeutig. Die DNA, die im abgebrannten Haus von Rita Mahler gefunden worden war, entsprach der von Gabriel Frei. Am Tag darauf saß Frei wie üblich bei Starbucks in Aarau. Es war kurz vor 9 Uhr. Er trank Kaffee und las etwas auf seinem iPad, als 7, 8, 9 Polizisten in Zivil durch den Vorder- und Hintereingang des Cafés stürmten. Nicht länger als 30 Sekunden dauerte der Zugriff. Gabriel Frei lag auf dem Boden, wurde durchsucht. Ein Polizist drückte ihm das Knie ins Kreuz. Dann zogen die Beamten ihm durchsichtige Handschuhe über die Hände und über sein Gesicht ein schwarzes Tuch und brachten ihn aufs Polizeikommando. Er werde alle ihre Fragen beantworten, sagte Frei, als er Loppacher in einem Vernehmungsraum gegenüber saß. Das sei alles erstaunlich gut gelaufen, wie in einem Film. Er sei erleichtert, darüber nun sprechen zu können. Was er dann berichtete und später vor den Gerichtspsychiatern und dem Richter wiederholen würde, musste Loppacher und die Ermittler kalt erwischt haben. Nach allem, was bislang bekannt ist, hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keinen Hinweis darauf, dass Laurin Mahler vergewaltigt worden war. Gabriel Frei war ein Meister darin, sich selbst und seiner Umwelt etwas vorzuspielen, sagt Josef Sachs. Er ist einer der bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz, ein Mann von 73 Jahren mit runder Metallbrille. Mehr als 1.000 Täter hat er begutachtet, doch noch nie habe er eine Person kennengelernt, sagt Sachs, die so gekonnt von einer Rolle in die nächste switchen konnte wie Frei. Mehr als 14 Stunden saßen Sachs und Frey sich in einem fensterlosen Raum mit Lautsprechern und Wänden aus Sichtbeton im Zentralgefängnis Lenzburg gegenüber. Zunächst habe Frey viel von seinen Geldproblemen gesprochen, erinnert sich Sachs. Doch eigentlich sei es ihm vor allem um Laurin Mahler gegangen. Die Erpressung habe ihm bloß als Verpackung der Tat gedient, hinter der er den Missbrauch verstecken konnte. Frey habe kein Kinderschänder sein wollen und sich geschämt, sagt Sachs. In seinem Kopf habe er es sich so zurechtgelegt. Er würde bei der Familie Mahler nicht wegen des Jungen klingeln, sondern wegen des Geldes. Sachs diagnostizierte bei Gabriel Frey eine leichtgradige, zwanghafte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen. Genauso wie sein Kollege Elmar Habermeyer gelangte er zu der Überzeugung, dass man Gabriel Frey grundsätzlich therapieren könne, auch wenn von einem hohen Rückfallrisiko auszugehen sei. Das Bezirksgericht Lenzburg stützte sein Urteil auf die Diagnosen der beiden Psychiater. Am 16. März 2018 verurteilte es Gabriel Frey zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Aber anders als von Staatsanwältin Barbara Loppacher gefordert, wird Frey nicht lebenslang verwahrt. Dabei hatte die Polizei ermittelt, dass Gabriel Frey erneut losgezogen war. Er hatte sich sogar eine Pistole zugelegt. Am 11. Mai 2016, 5 Monate nach der Tat und einen Tag bevor er verhaftet wurde, packte er wieder seinen Rucksack, druckte wieder einen Brief und eine Visitenkarte aus, die ihn als Schulpsychologen auswies. Dieses Mal fuhr er mit dem Auto seiner Mutter ins 56 Kilometer entfernte Solothurn. Er parkte in einer 30er-Zone und lief zum Haus, in dem einer der Jungs aus seinem schwarzen Notizbuch wohnte. Doch aus irgendeinem Grund klingelte Frey nicht und fuhr wieder heim. 4 Aktenordner und tausende Seiten füllte die Polizei mit den Ermittlungen gegen Georg Metger. Dass die Beamten ihn monatelang verdächtigt hatten, obwohl er ein Alibi hatte, erfuhr Metger erst im Nachhinein. Er sei damals schockiert und wie gelähmt gewesen, sagt er heute. 7 Jahre nach den Morden sitzt er in einem Hotel in Wildeck, nur wenige Kilometer von Rupperswil entfernt, und spricht mit der Souveränität eines Mannes, der fast alles verloren hat und trotzdem nicht daran zerbrochen ist. Die Eltern von Rita Mahler litten nach dem Mord an ihrer Tochter und ihren Enkeln unter schweren Depressionen. Sie sind im vergangenen Jahr gestorben. Metger schrieb ein Buch, um zu verhindern, dass die Namen seiner Liebsten vergessen werden. Für immer, heißt es. Über die Zeit danach sagt er, es war, wie wenn man mitten auf den See schwimmt und merkt, man hat keine Kraft mehr. Entweder du gehst unter oder du schwimmst weiter. Metger schwamm. Er flog mit einem Freund nach Florida, kaufte sich eine Harley-Davidson, machte sich als Finanzberater selbstständig. Im August 2017 kontaktierte ihn sein Anwalt. Er hatte einen Brief aus dem Gefängnis erhalten, verfasst von Gabriel Frey, gerichtet an die Angehörigen der Opfer. Die Zeilen waren mit blauem Kugelschreiber geschrieben, kein Datum, keine persönliche Anrede. »Ich schäme mich dafür, dass ihre Liebsten ihr Leben verloren, nur weil ich mein Leben nicht in den Griff bekam und zu oft die falsche Entscheidung traf. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich alleine für diese abscheuliche Tat verantwortlich bin. Ich hatte ein liebevolles Elternhaus und eine schöne Kindheit. Die Schuld ist also nur bei mir zu finden.« Wütend sei er gewesen, als er den Brief las, sagt Metger. In seinem Buch schreibt er, er ist ein Nichts und wird ein Nichts bleiben. Inzwischen hat er sich neu verliebt. Dennoch begegne ihm Rita hin und wieder, sagt Georg Metger. In seinen Träumen ist seine große Liebe einfach da, als wäre nichts passiert.
Wer noch mehr Stern-Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern-Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True-Crime-Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.